Willkommen zu Recent Turn News am 12. August 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Sie finden mein neues Buch unter shop.recenter.com. Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Ganz, ganz wichtig für die aktuelle Situation. Und wir nehmen Ihnen die meiste Arbeit ab. Das heißt, Sie lesen da ein Buch und das ist ungefähr so, als hätten Sie Hunderte gelesen. Ja, und an dieser ganzen Bildungsarbeit, die wir hier machen für Sie, was wir Ihnen abnehmen, ja, an der Arbeit, da gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und normalerweise ist es so, Influencer denken sich, die werden nicht bezahlt für die eigentliche Arbeit, sondern sie werden nur bezahlt, wenn sie was veröffentlichen. Und jemand macht zum Beispiel eine Stunde Programm und wenn da 1 oder 2 Stunden nur Vorbereitung reingeflossen sind oder eine halbe, ist das halt sehr ökonomisch für den Influencer. Das heißt, er hat kaum Arbeit, er macht einfach nur Aufnahme Start und dann Aufnahme Stopp. Boom, fertig. Ja, man kann sich das halt eben noch erleichtern, indem man einfach nur Interviewgäste hat oder sich halt auf Interviewgäste verlässt. Das heißt, man braucht da eigentlich meistens gar keine Vorbereitung oder liest halt so ein paar Artikel, hat vielleicht sogar ein paar Artikel hier ausgedruckt. Ja, und dann labert irgendjemand dann über irgendein Thema. Ja, null Vorbereitung für den Influencer. Einfach nur Content produzieren und dafür sich dann bezahlen lassen. Also gerade jetzt wie bei Trump, ja, alle erzählen dann irgendwie die gleichen Talking Points, die Linken, die Rechten, jeder labert im Endeffekt dasselbe, das ist wie so von, wie auf so einem Memo, ja. Und wenn jetzt stattdessen 10 Stunden einfließen an Vorbereitung in eine Sendung, die eine Stunde dauert, oder 20 Stunden Arbeit da reinwirken, da reingehen, oder wenn halt rückwirkend wegen den wichtigen Themen, wenn da eigentlich dann 40, 50, 60, 100 Stunden eingeflossen sind in eine Sendung, die eine Stunde lang ist. Ja, weil die ganze Vorarbeit kann sich ja über Monate hinweg gezogen haben oder Jahre. Ja, also wenn du dann 100 Stunden Arbeit hast, 100 Stunden Arbeit für eine Stunde Content, dann ist das für die meisten einfach völlig unwirtschaftlich da draußen. Und wir haben auch gepostet die aktuelle Bücherliste auf recenter.com, wenn Leute mal fragen, was sind die Einflüsse und so bei euch. Also die Methodik war einfach, du schnappst dir das Beste vom Besten, triffst eine Vorauswahl, ja, das, die interessantesten Bücher, die du irgendwie finden kannst, über halt die Imperien, über die Geheimdienste, über biologische Kriegsführung, über atomare Kriegsführung, über psychologische Kriegsführung, Aufstände, Aufstandsbekämpfung und. Du triffst eine Vorauswahl und dann liest du das ganze Zeug. Ja, da führt kein Weg dran vorbei und wir posten da immer wieder die Updates hier auf recenter.com, also was wir da jetzt weiter ausgewertet haben. Das heißt, da musst du dann Notizen machen dazu, Sachen halt quer verbinden und so weiter. Ja, also nur lesen reicht nicht mal aus. Und wenn du halt eben diese Vorauswahl triffst, wenn du das dann alles liest und du bist dann ungefähr bei 700 Büchern oder sowas von halt den besten Autoren, ja, so nach rund 700 Büchern merkst du halt, wie viel Zeug tatsächlich geheim ist. Das ist irre. Also die interessantesten Aspekte von so ziemlich allem sind geheim. Und wir konnten es ja gerade beobachten bei Donald Trump und dieser Razzia und den Dokumenten, die er da irgendwie hat. Ja, es gibt halt dieses Overclassification, also eigentlich zu viel wird dann für geheim erklärt. Man will anscheinend verhindern, dass man von Bekanntem auf Unbekanntes schließt. Das heißt, du kannst also vielleicht von 10 Stück Informationen oder von 20, 50 Stück Informationen, 50 bekannte Informationen kannst du hernehmen, um auf eine Sache zu schließen, logisch zu schlussfolgern, eine Sache, die geheim ist, noch. Ja, und wenn du dann auf eine geheime Sache geschlussfolgert hast und noch eine und noch eine, noch eine, irgendwann kannst du dann halt eben dann auch diese geheimen Dinge, die du ergründet hast, die du halt rekonstruiert hast, die kannst du dann auch wieder nehmen, um auf neue Sachen zu schlussfolgern, die nach wie vor geheim sind. Also deswegen gibt es diese Overclassification, dass halt jeder Pups irgendwie unter Geheimhaltung gestellt wird in Amerika. Ich meine, die Leute denken dann, sie kriegen in den Nachrichten ein normales Bild oder sie werden dann gut informiert von irgendwelchen Influencern, irgendwelchen Schwallern. Nee, es ist eigentlich fast alles Nennenswertes geheim. Ja, und was du dann kriegst in den Nachrichten oder halt im Internet und so, das ist dann wirklich nur die letzten Krümel vom Tisch, die halt dann ausgesiebt und ausgesiebt wurden, damit du damit halt möglichst wenig anfangen kannst. Ja, und dann, das heißt, Overclassification ist die eine Methodik halt. Dann will man dich halt zumüllen mit irgendwie halt zu viel Daten oder zu viel Ablenkungsdebatten. Und dann will man die Leute davon abbringen, dass sie Bücher lesen. Ja, die wenigsten haben Zeit dafür. Man kann sich's leichter machen. Man kann Audiobücher hören, wie zum Beispiel meine. Beim Joggen, beim Wäschemachen, beim Autofahren, whatever. Aber wenn die Leute halt in der Masse eigentlich so keine Bücher lesen, ja, dann fehlt ihnen halt so viel Wissen und sie können halt nicht von Bekanntem auf Unbekanntes schließen. Das heißt, viele Online-Influencer oder andere Influencer, die gucken halt immer nur rum, was machen andere Leute im Fernsehen, was machen andere Leute im Netz, und dann werden halt diese Punkte halt abkopiert. Ja, niemand geht dann über diesen eng gesteckten Rahmen dann hinaus. Also, schauen Sie rein, neue Bücherliste auf recenter.com und halt eben auch dann mein neues Buch im Recenter Shop. Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Also, dann, diese Trump-Nummer war ja jetzt, statt Sommerloch gab es ja jetzt diese Mega-Sensation, eine FBI-Razzia mit Vorgeschichte. Und falls Trump dahingehend verurteilt wird, weil er irgendwie Geheimmaterial da nicht richtig hier gelagert hat oder es halt besessen hat, obwohl er kein Präsident mehr ist. Also wenn er verurteilt wird wegen so einer Sache, dann kann er halt nicht mehr antreten, er kann nicht mehr Präsident werden. Und deswegen gab es halt dementsprechend viel Geschrei. Ist das jetzt ein unzulässiger Eingriff in das Wahlgeschehen, ja? Oder war das jetzt ein fieses Manöver von den Democrats? Oder ist Trump einfach nur ein Troublemaker? Und wir sehen halt, die Debatten drehen sich nie darum, neue politische Kräfte zu etablieren, die unabhängig sind und halt eben sich schützen können vor Spionage und halt davor sich schützen können, weggekauft zu werden. Es dreht sich immer nur darum, ja, die eine oder andere der großen Parteien auf Teufel komm raus zu verteidigen. Also die Debatte dreht sich immer nur darum, sind jetzt die Democrats die Guten oder die Republicans die Guten? Keine von denen sind gut, keine von denen sind dafür da, um deine Interessen zu schützen. Ja, keine von denen ist da, um dich zu retten. Aber die eigentlichen konstruktiven Debatten werden nie geführt, die eigentlichen Schritte werden nie getan, niemand etabliert da irgendwelche neuen Kräfte. Selbst nicht mal die ganz krassen, klassischen Verschwörungsmedien, sondern es ist jetzt nur noch Republican, Republican, Trump, 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 Trump. Oder halt dann DeSantis, ja, das ist nämlich das Nächste, wenn halt einfach dann einige Republicans heimlich froh sind über diese Razzia bei Trump, weil wenn Trump halt wegen so einer Sache verurteilt wird, ist jetzt nicht so dramatisch generell, ist es nicht zu peinlich für das Land und für das System und dieses Zwei-Parteien-Kartell, aber er ist dann aus dem politischen Rennen, aus dem politischen Geschehen draußen. Er kann keinen Schaden mehr anrichten für die Republicans. Und man kann seine Follower, seine fanatischen Anhänger eben dann umleiten auf Ron DeSantis. Ja, und Ron DeSantis ist derjenige, den halt die Republicans wirklich wollen. Ja, und es wäre natürlich dann verheerend für die Republicans, wenn die Partei Trump ausbremsen müsste. Ja, wenn die Republicans Trump ausbremsen, dann sind die Follower total sauer auf die Partei. Aber stattdessen, wenn halt eben dann unter dem Präsidenten Joe Biden und dem Justice Department, wenn die halt dann die Razzia gemacht haben und die dann Trumps politische Karriere ruiniert haben, ist ein Win-Win für die Republicans. Ja, Trump ist endlich aus der Politik draußen. Du kannst deine Follower klauen und halt auf Ron DeSantis ummünzen. Und du kannst da die Empörung in der Bevölkerung generell über diese Razzia nutzen, um halt nochmal mehr Werbung zu machen für die Republicans. Also Win-Win-Win. Und ich hatte ja kürzlich ein Video veröffentlicht zu den Democrats und ein Video zu den Republicans. Die Entwicklung der Parteien, Entwicklung des politischen Systems da in den USA. Zusätzlich zu meiner Forschung zur US-Revolution. Ja, und da können sie sich halt mal nochmal rein, hier sich nochmal reinarbeiten. Ja, ist ja bequem, ich nehme ihnen halt die Arbeit ab und sie brauchen sich das nur anhören. Das heißt, sie können dann eben dann schauen, wow, okay, das war immer ein Parteienkartell, das war immer eine Oberschicht in Amerika. Und man hat halt einfach dann versucht immer, ja, halt die eine Partei übernimmt das Marketing, die andere Partei übernimmt das Marketing. Lange Zeit war es halt das Thema, sollen die USA ähnlich werden wie das britische Kolonialreich, von dem man sich ja angeblich getrennt hat? Ja, sollen wir jetzt eher so britisch sein oder sollen wir weniger britisch sein und mehr so Republikzeug ausprobieren, was noch nie jemand richtig vorher so in dem Stil ausprobiert hat? Es war eine Riesendebatte natürlich bei der generellen Bevölkerung. Und es gab halt eben einige Vorwürfe auch gegen George Washington, dass er zur damaligen Zeit, ne, von diesem Bash zum Beispiel in den Zeitungen, da wurde Washington vorgeworfen, dass Washington während dem Unabhängigkeitskrieg, dass Washington in Kontakt stand heimlich mit den Briten und dass da gemauschelt wurde und heimliche Sachen gemacht wurden. Ich meine, stellen Sie sich mal einfach nur mal das Szenario vor, ja. Es herrscht Unabhängigkeitskrieg und es gibt immer diese High-Level-Meetings, diese geheimen Meetings von hohen Vertretern, wenn die sich miteinander austauschen, auch wenn diese zwei Gruppen da miteinander im Krieg sind. Dann stellen Sie sich mal vor, die Briten sagen dann zu den Rebellen hier in Amerika, pass mal auf, wenn wir uns hier bekämpfen und wir uns hier gegenseitig erschöpfen, ja, ich meine, abgesehen davon, dass Britannien sowieso gewinnen würde wahrscheinlich, wenn Britannien da richtig drauf bestehen würde, aber wenn wir Briten und ihr Rebellen euch hier gegenseitig, wenn wir uns hier gegenseitig erschöpfen, dann gewinnen die Franzosen, weil die haben nämlich viel mehr Land in Amerika. Und dann sind die Franzosen dann auch noch näher an den Spaniern, die da auch viel Land haben, nach dem Spanischen Erbfolgekrieg und also diese ganzen Adelslinien, die dann gewisse Paktierungen hatten. Also wir machen uns gegenseitig fertig, die Franzosen gewinnen. Wollt ihr das? Ja. Und das ist nur ein Szenario. Ich habe ja noch, ich gehe ja noch weiter darüber hinaus. Und dann wurde halt Washington vorgeworfen, er ist ein heimlicher Monarchist nach der Revolution. Washington und Hamilton wurde gesagt, ihr kopiert doch nur das britische System. Ihr kopiert die Bank of England, ihr kopiert diese nationalen Schulden, ihr kopiert alles Mögliche und ihr macht hier ein Empire. Und wir dachten, es geht hier in Richtung Republik und wir probieren hier mal was Neues aus. Also, das heißt, Influencer da draußen, die jetzt halt dann irgendwie dann reden über Trump oder halt die Democrats und so, irgendwelche Labersäcke da draußen, die haben sich normalerweise gar nichts angeschaut. Das heißt, die verstehen eigentlich geschichtlich im Prinzip null. Die haben vielleicht nur so Online-Krempel gelesen oder gehört oder sie haben halt vielleicht mal so ein paar alte Verschwörungsbücher gelesen und denken halt, ja, hinter allem stecken dann irgendwie die Windmühlen von Zion, die gar nicht existieren. Und das war's dann. Mehr können die nicht, mehr wissen die gar nicht. Es ist ja immer so, jeder Influencer da draußen möchte ja am liebsten alle möglichen Themen besprechen, weil du möchtest ja dein Publikum bedienen, so breit von vorn bis hinten. Ja? Also das wichtige Thema, die Russen, das und das und die Chinesen und das und das. Aber wenn du mal bei einem Thema anfängst und du willst kompetent sein, was ich wie zum Beispiel Russland, ja, also irgendein Influencer will sie da, so ein Influencer will sie da vollschwallen über die Russen zum Beispiel. Tja, dann fragen Sie mal den Influencer, was haben Sie konkret gelesen an Fachliteratur über die Putin-Ära? Was haben Sie gelesen über die Jelzin-Ära? Was haben Sie gelesen über die sowjetische Ära nach Stalin? Was haben Sie denn gelesen über die Stalin-Ära? Was haben Sie gelesen über die Revolution in Russland? Haben Sie was gelesen über die Zaren? Wenn ja, über wie viele? Und was war mit den internationalen Beziehungen von Russland im Wandel der Zeit? Was ist mit Russlands Beziehung zu China? Was haben Sie da gelesen? Haben Sie sich in China eingelesen, in das kommunistische China? Sind Sie weiter zurückgegangen? Sind Sie reingegangen in... Also das ist voll die Entropie. Das heißt, da muss man sich dann auch einlesen und auskennen in dem einen Thema, dann in dem anderen, in dem anderen, in dem anderen, in dem anderen. Und das ist ein fortwährender Prozess. Also nur um da mal kompetent zu sein. Aber die meisten Influencer machen sich die Arbeit nicht, weil sie halt einfach keine richtige Arbeit machen wollen. Die denken sich dann, mit Promo und Dings und boah, ist man eh schon ausgelastet. Und für die ist es halt ein rotes Tuch, wenn die dann meinen, was, das ist mit richtiger Arbeit verbunden? Nee, eigenen Content machen die dann nicht, also richtig eigenen Content. Aber das ist ja schwer. Das ist immer besser, man nimmt dann von anderen Leuten den Content und wärmt das dann irgendwie auf und so. Ja, oder man hält sich an die groben Talking Points oder halt so, man hält sich dann grob an die, an die Vorgaben oder Denkrichtungen der jeweiligen ideologischen Gruppe, die man da bespaßt. Ja, aber richtigen eigenen Content, oh nein, das wäre ja dann, das wäre ja, das wäre richtige Arbeit, ja, das geht ja mal gar nicht bei den Leuten da draußen. Und dann wird halt klar, es macht keinen Sinn für die großen Parteien da in Amerika, sich da gegenseitig vernichten zu wollen. Es macht sehr viel Sinn, ganz oben zu koordinieren, die Bürger gegeneinander auszuspielen. Also wir sehen ja, da zerbrechen in Amerika sogar Familienbindungen daran, weil die einen sind halt im Trump-Kult und die anderen sind dann, was ich, waren im Obama-Kult oder im Hillary-Kult oder sonst irgendwas. Da zerbrechen Familien dran. Ja, die einen sind dann noch krasser und sind in dieser Q-Sekte. Und wenn jemand nicht in der Q-Sekte ist, und selbst wenn das ein Republican ist, oh. Cancel Culture. Ja, also das ist dann ganz krass, ja. Familienverbindungen zerbrechen daran in Amerika, ja, an diesen politischen Debatten, genau was das System will. Leute werden manisch-depressiv wegen diesem Schund. Also dann kommt wieder irgend so ein Q-Drop oder irgend sowas oder irgendwie so angekündigte Großdemo am Kapitol und die Leute werden richtig manisch, ja, weil der große Endsieg steht bevor. Wir verhaften alle den Deep State und Pelosi und so. Und dann kommt die große Enttäuschung und dann ist halt wieder, bricht dann so die Depression durch. Weil die Leute halt merken, sie haben nichts zu melden in dem System. Leute brechen das Gesetz wegen diesem politischen Krempel, kommen in Schwierigkeiten, genau was das System will. Und dann verlieren die Menschen die Sicht auf die Realität an sich, was auch natürlich im Sinne des Imperiums ist. Also, und dann hatten wir jetzt halt Fox News. Ja? Fox war lange pro Trump, hat sich aber dann irgendwann mehr oder minder von Trump verabschiedet. Man will also die Trump-Follower schon irgendwie haben, konvertieren auf Ron DeSantis oder andere Kandidaten, Trump loswerden. Ist ja eine ganze Vorgeschichte da mit halt Murdoch und so und Trump. Und jetzt gab es einen Fox-Report zu der Razzia und dann ja, wurde halt erzählt, dass es vollkommen unwichtig sei, der ganze Vorfall. Also das Material sei unwichtig, es sei wenig Material da gelagert worden von Trump. Dass es da einen Informanten gab, sei auch total unwichtig. Ich meine, wer weiß, wie viele Informanten noch um Trump herumtanzen wegen anderen rechtlichen Problemen und was die dann alles für Informationen dann irgendwie übergeben. Aber es heißt in dem Fox-Bericht, alles unwichtig, völlig unwichtig. Und Trump sei ja seit Monaten in Kontakt gestanden mit dem FBI und der National Archives and Records Administration. Da wurden ja schon mal Dokumente abgeholt und es ist jetzt voll komisch, dass dann da jetzt eine Razzia passierte. Und man hätte da sogar ein extra Schloss hingebaut, um halt das Material zu schützen, bla bla bla. Ja, und dann berichtet hier Fox. Ja, und dann berichtet aber Fox News gleichzeitig, ja, dass halt dann doch mehr Dokumente, also Geheimmaterial da war, als eigentlich schon abgeholt wurde. Also man sieht halt schon, Fox will sich nicht verscherzen mit den Trump-Unterstützern, aber man lässt auch Trump so ein bisschen hier, ja, also man reicht halt Trump auch so ein bisschen den Strick, um sich selber damit aufzuhängen, bildlich gesprochen. Das heißt, man lässt ihn auch mehr oder minder fallen. Also Fox hat da irgendwelche Quellen, die da zitiert werden. Also man gab sich nicht damit zufrieden mit dem, was bisher passiert war. Dann wird halt noch darauf hingewiesen, Trump sei von der Überzeugung gewesen, er habe da mit allen Regeln hier, er habe alle Regeln eingehalten, habe da kein Gesetz gebrochen und so weiter und so fort. Und dann heißt es noch in dem Bericht, dass halt durchaus geheimes Material hier beschlagnahmt wurde bei der Razzia. Ein Brief an Trump von Barack Obama, ein Brief von Kim Jong-un, ein Geburtstagsdinnermenü und ein Cocktail-Napkin. Also man will es halt nicht so hoch kochen hier bei Fox, ja, aber man erwähnt halt trotzdem, ja, da waren geheime Daten. Dann die Washington Post kam hier um die Ecke mit einem Report, dass es hier bei den geheimen Dokumenten, dass es sich da auch um nukleare Geheimnisse drehen würde. Das heißt, keine Details wurden genannt, ob es jetzt um die amerikanischen Atomwaffen geht oder um halt Irans Atomwaffenprogramm oder um Nuclear Strategy, whatever. Das ist halt schon heikles Material, ja, was da hier angesprochen wird, so schwammig. Man könnte jetzt halt eben dann auch überlegen, ja, könnte man nicht als CIA oder was hier falsche Informationen halt in Richtung Russland schleusen, also jetzt über Trump oder über seine Mitarbeiter oder sowas. Also es wäre halt typisches Spionagegeplänkel, dass man halt irgend so einen Doppelagenten hat in Trumps Umfeld Und der tut dann so, als würde er Dokumente stehlen, an die Russen übergeben oder die Chinesen, aber diese Dokumente sind halt dann irreführend. Ich meine, das ist einfach das A und O, das 1x1, ja, die Sesamstraße im Spionagebusiness. Also da muss man eben auch damit rechnen, dass es sowas gibt. Das taucht in den öffentlichen Debatten gar nicht auf, also auch nicht von diesen selbsternannten Verschwörungsexperten da draußen. Also nicht mal grundlegende Überlegungen kriegt man hier. Ja, was ist mit der Möglichkeit von Doppelagenten, auch dass Trump vielleicht selber so eine Art Doppelagent-Funktion hat? Ich meine, er bekam ja magischerweise wieder Kredite von der Deutschen Bank in der größten möglichen Krise, also in seiner persönlichen größtmöglichen Krise. Plötzlich war dann die Hilfe wieder da und er bekam ja nie große Schwierigkeiten wegen irgendwas. Vielleicht wurde er besonders geschützt, was ja bei Geheimdienst-Assets eben auch der Fall ist. Und ich habe das seit Jahren erwähnt und gesagt, naja, man lässt dich nicht ins Weiße Haus, ohne dass halt man belastendes Material gegen dich hat, ohne dass man dich in der Hand hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, dass Trump halt in irgendeiner Form, dass Trump eine Arbeitsbeziehung hat mit halt den amerikanischen Geheimdiensten. Aber niemand spricht darüber. Also schon gar nicht die Democrats, die ja sich drauf stützen, vielleicht könnten. Verschwörungsleute auch überhaupt nicht. Niemand spricht darüber. Es hieß ja immer wieder, dass halt einfach so viele geheime Dokumente da in Händen landeten. In Trumps Umfeld. Leute, die das Zeug gar nicht hätten haben dürfen. Und ja, und da wurde halt darüber gesprochen, dass es halt ein Sicherheitsrisiko ist. Also, ich meine, wenn du schon irgendwie so der große Rebell sein willst, wie Trump sich dann vermarktet hat, und deine Leute wollen die großen Rebellen sein, was ja gar nicht so richtig stimmt. Ich meine, dann musst du halt wenigstens Regeln einhalten und jetzt nicht so einen Haufen Vorwände liefern, damit irgendwelche anderen Leute dich dann drankriegen von den Democrats. Ich meine, das musst du halt eben dann auch sehen. Warum immer wieder neuen Ärger produzieren, ja, und eigene Probleme schaffen, nicht nur für Trump selber. Also er schafft sich selber Probleme, sondern auch für seine Familie, für seine Supporter, für seine Mitarbeiter. Bum, bum, bum. Ja, und jetzt ist halt die Debatte. Also wird jetzt der Haftbefehl endlich mal veröffentlicht? Wenn ja, wer veröffentlicht den Haftbefehl, weil der da drin steht, nach was genau gesucht wurde? Darf da alles genau drin stehen oder wird das dann schwammig formuliert als nationale Sicherheitsgefährdung, bla bla bla, heimliche, super geheime Dokumente? Also vieles bleibt geheim an dem Thema. Das heißt, das muss man eben dann auch sagen, ob du jetzt irgendwie ein Republican bist oder ein Democrat-Follower bist. Es ist einfach da, es geht um Geheimdokumente und da bleibt vieles geheim. Das heißt, wir wissen gar nicht alles, worum es geht. Also sollte man gar nicht erst irgendwie so vortäuschen, als wüsste man alles, ja. Also hier ging es dann um den linken Deep State, die satanischen Windmühlen von Zion, die dann irgendwie Trump verhindern wollen, dass er das Land rettet. Ich meine, solche Märchen, ja. So, es gibt eine Oberschicht und die ist super gefährlich und die kontrolliert halt beide Parteien. Ja. Also, also Trump hatte sich ja so eine Sekte aufgebaut, ja. Ja, also die Leute folgen dann Trump wie die Lemminge und hoffen sich da irgendwas von dem. Und wenn er jetzt dann verurteilt wird, ich meine, er wird ja auch dann, es wird ja gegen ihn ermittelt wegen seinen Steuern, dann wegen dem Kapitolsturm und so. Also wenn er halt wegen irgendeiner kleineren Sache, also Mishandling Secret Documents, ja, also da hätte ja Hillary auch dran kommen müssen. Ich habe schon gesagt, Hillary hatte Mordsglück, dass sie nicht Präsidentin wurde. Die wäre ja so in Schwierigkeiten geraten. Nicht, dass die großen Skandale rauskommen, also Vince Foster und so und die ganzen Leute, die Leichen, die ihren Weg pflasterten, sondern ich meine jetzt eher so ein kleines Zeug. Hier Geld abgestaubt, da Geld abgestaubt, hier gemauschelt, da gemauschelt. Also die wäre auch ihres Lebens nicht mehr froh geworden. Also Hillary hatte Glück, dass sie nicht Präsidentin wurde. Und Trump wollte ja anscheinend gar nicht Präsident werden, das erste Mal. Er wollte knapp verlieren gegen Hillary und das Marketing dann für sich selber ausnutzen. Er wollte anscheinend, seine Familie wollte nicht diesen ganzen Stress des Präsidentschaftsamtes. Ja, und halt eben dann auch diese Feindseligkeit, dass das halbe Land hasst dich und verachtet dich. Und wenn halt irgendjemand in deiner Entourage, ja, irgendwas Kriminelles macht, dann wird der dann irgendwie vom FBI ausgequetscht und umgedreht zum Informanten. Also der Stress nimmt kein Ende. Trump wollte anscheinend nie Präsident werden. Und dieses Land retten und so ein Käse, ja. Also das heißt, man könnte jetzt halt Trump verurteilen wegen irgendeiner kleineren Sache. Er kann immer behaupten, er war unschuldig und man wollte ihn nur drankriegen, weil er so toll ist. Ja, und die Republicans tun dann so, als würden sie Mors heulen. In Wirklichkeit jubeln einige Republicans jetzt, weil sie wollen halt Ron DeSantis viel lieber und halt Trumps Follower klauen und halt an Ron DeSantis dranhängen. Okay. Also Trump konnte ja noch nicht mal einen Telefonanruf machen mit dem ukrainischen Staatschef, ohne halt hier ein Verbrechen zu begehen und halt der Erpressung zu versuchen. Und viele Leute, Pentagon und Dings und Bums, alle haben irgendwann gesagt, man kann mit Trump nicht arbeiten. Das ist einfach furchtbar. Ja, das ist halt einfach mordsfurchtbar. Vertraute aus seiner Präsidenten-Ära erzählten, dass er auch Schwierigkeiten habe bei dem Lesen von Dokumenten seiner Aufmerksamkeitsspanne. Ja, das heißt, wenn ihm ein 50-Seiten-Bericht gegeben wurde, ja, streng geheim über die indopazifische Region, das konnte der nicht lesen oder halt sich darauf konzentrieren oder wenn es ihm jemand vorgelesen hat. Es hieß irgendwie, das ist, als würdest du jemandem Aramäisch vorlesen durch ein Kissen hindurch. Warum will der dann kistenweise Dokumente da haben bei sich zum Lesen? Also, ja, und es ist halt super ekelhaft, wie halt dann Leute sich dann irgendwie hinter Trump stellen und ja, das ganze Schicksal würde jetzt von Trump abhängen und sei ja alles so wichtig und so. Es ist so, so krass eklig, dass da niemand Klartext spricht. Also die einen sind halt wirklich nur auf der Republican-Seite und die anderen sind wirklich nur auf der Democrat-Seite und das bringt uns als Bevölkerung gar nichts, sondern es schadet uns halt an Mords und da wurde halt die ganze Zeit verplempert. Also Leute haben dann tatsächlich, also Trump-Supporter mit Kleinspenden sogar, die haben da hunderte Millionen gespendet und dann nochmal hunderte Millionen, wieder hunderte Millionen. Also gerade auch dann, als dann die Wahl 2020 verloren ging und es dann hieß, wir können dieses also angebliche Fake-Wahlergebnis dann kippen, da wurden auch wieder hunderte Millionen eingesammelt. Was hätte man alles Sinnvolles mit diesem Geld machen können? Ja, das heißt, man hätte da richtige neue Karrieren aufbauen können in der Politik und diese Leute auch schützen können. Also mit nachrichtendienstlicher, geheimdienstlicher Qualität schützen können vor Spionage, vor irgendwelchen Dirty Tricks. Ja, aber die Leute geben ihr Geld und geben ihre Zeit ausgerechnet an Donald Trump und deswegen werden diese Leute immer wieder verlieren und verlieren und verlieren und verlieren und verlieren. Ja, also kommen sie mir gar nicht erst mit irgendwelchen Pseudo-Argumentationen. So, ja, wir müssen lügen, wir brauchen Trump, wir müssen diesen Kompromiss eingehen. Und wir müssen für Putin lügen, wir müssen jeden Kompromiss eingehen, weil nur so wir gewinnen würden. Nein, genau so verlieren die Menschen wieder und wieder und wieder und wieder. Genau wie so ein Parteienkartell hast du halt auch ein Ost-West-Kartell und sei es nur temporäres Kartell, selbst das wäre natürlich dann verheerend für die Menschen. Ja, du opferst dich da auf und hoffst dann auf eine Rettung von irgendwo da drüben und dann wirst du dann im Stich gelassen. Also im Notfall sind Putin oder was oder dem Kreml-Leuten, KGB-Leuten da drüben, im Notfall sind denen ihre Beziehungen zu Amerika, die heimlichen Beziehungen an die Spitze, wesentlich wichtiger als die Interesse von Max Mustermann da in Deutschland. So, und dann wurde jetzt dann auch die Epstein-Karte gespielt. Sie haben sicherlich mitbekommen, also die New York Post, auch so eine, ich glaube, gehört sogar Murdoch, glaube ich, ist auf jeden Fall eine Republican-Zeitung, wenn mich nicht alles täusche. New York Post hatte dann eben so den Bericht auf dem Höhepunkt des Entsetzens über die Razzia. Oh, der Richter, der die Razzia erlaubt hat, der hatte mal $2,000 gespendet an Obama. Allerdings auch 500 an Jeb Bush. Und dieser Richter war mal Anwalt und hatte dann Angestellte vertreten von Jeffrey Epstein, diesem Mega-Pädo, der vernetzt war und an angeblichem Knast gestorben war. Und dann hatte man, also der Bericht war nüchtern in der New York Post, aber es war ja klar, was das auslösen wird bei den Menschen da draußen, die ja inzwischen gleichzeitig Fox News oder sowas, OAN Newsmax konsumieren und gleichzeitig traditionelle Verschwörungsmedien. Ja, also unter Bush und in der George W. Bush-Ära, da ging das gar nicht zusammen. Also die Anhänger von traditionellen Verschwörungsmedien haben dann gesagt, nee, Bush ist die New World Order. Und du kannst diese Republicans nicht wählen, ja. Aber inzwischen ist es ja, die Republicans retten uns, die Republicans retten uns. Und dann war klar, dass das Publikum sich dann irgendwie zusammenreimen würde. Aha, dieser Richter gehört zum linken satanischen Deep State oder zum linken Pädo-Deep State und der hat die Razzia, der war verwickelt mit Epstein, deswegen hat er die Razzia erlaubt. um Trump zu verhindern, dass Trump uns nicht retten kann, alle vor dem pädolinken satanischen Deep State. Ja, und unglaublich, wie viele Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, unglaublich, wie viele Leute diese Epstein-Karte dann gespielt haben. Ich meine, es ist natürlich relevant. Jeder ist suspekt, der Epstein vertreten hat, mit Epstein lange unterwegs war. Jeder ist suspekt, der halt Epsteins Angestellte vertreten hat vor Gericht. Gerade wenn es halt um diese sanfte Verurteilung geht, damals 2008 rum, ja, wo halt dann praktisch die gesamte Anklage zusammengestrichen wurde. Also so viele Anklagepunkte hätten da zusammenkommen können. Ja, und auch organisierte Verbrechen hätten da zur Anklage gebracht werden müssen. Ich meine, was ist das denn, wenn du halt irgendwelche Kiddies da über Staats- und Ländergrenzen hinweg fliegst und du hast Leute, die da neue minderjährige Mädchen besorgen für Epsteins Vergnügen? Das ist einfach eine organisierte Geschichte. Aber dann wurde alles zusammengestrichen und dann blieb irgendwie nur noch so übrig, glaube ich, Anklagepunkt Solicitation of Prostitution oder sowas. Und dafür bekam Epstein halt so einen Klaps auf die Hand. Ja, das heißt, so ein bisschen pseudohaft, glaube ich, war das. Und dann hatte sich das dann mehr oder minder erledigt. Ja. Du kannst jetzt nicht pauschal sagen, jeder, der beteiligt war an diesem sanften Urteil, waren viele Leute beteiligt, kannst jetzt nicht sagen, jeder, der an dem sanften Urteil da beteiligt war, für Epstein, war jetzt automatisch selber ein Pädo und ein Verschwörer und bösartig und hätte irgendwelche bösen Motivationen gehabt. So einfach ist es nicht. Du musst dir da jede einzelne Person genau anschauen. Ja? Oftmals ist dann einfach nur die Motivation, um Gottes Willen, wir können das nicht alles aufdecken, wir können das nicht alles zur Anklage bringen, weil das würde halt Amerika und das System und alles so stark beschädigen, den Ruf beschädigen, das ist zu gefährlich. Das ist häufig die Argumentation. Dann haben wir erfahren, Epstein war wohl ein Informant für das FBI. Er kam an irgendwelche Kreise ran oder an Mittelsmänner ran. Die CIA hat Epstein vielleicht geführt als Quelle, weil wenn er global unterwegs ist und so, ja, man trifft Leute, man feiert mit Leuten und die kennen wieder andere Leute und irgendwer von den Leuten, an die man da rankommt, irgendwer schmuggelt dann vielleicht Waffenteile oder sensible Nukleartechnik für den Iran und lauter solche Sachen. Und sobald es halt um die nationale Sicherheit geht, ja, sagen dann die Gerichte oder die Staatsanwälte notfalls, nee, wir schützen den. Die Informationen, die der uns beschaffen kann, sind wichtiger als das Schicksal von diesen ganzen Mädchen, die da missbraucht wurden. So sieht das dann leider aus. Und wollten dann Leute die Epstein-Karte spielen. Oh, der Richter und so. Ja, aber was war mit Trump selber? Also es gibt dann Bücher wie Dead Men Tell No Tales über den Epstein-Case. Es gibt Julie K. Browns Buch. Bald kommt ein neues von Whitney Webb, One Nation Under Blackmail. Also dann wird dann auch alles Mögliche dann an Informationen geliefert. Bestätigte Informationen, Dinge, die Trump selber gesagt hat, ja, also 2002 rum meinte dann Trump irgendwie, meinte Trump selber in der Öffentlichkeit, ja, ich kenne Jeff seit 15 Jahren, also waren in denselben Kreisen unterwegs und irgendwie Leute, also ja, sehr, sehr vertraut und so weiter und so weiter. Und erst als Epstein in der Öffentlichkeit dann verbrannt war, erst dann hat sich Trump distanziert. Und das Ausmaß der Beziehungen ist natürlich noch lange nicht komplett erforscht, ja. Aber dann kamen diese Sektenanhänger und meinten, nein, Trump hatte mit dem gar nichts zu tun. Die wurden nur mal kurz miteinander gefilmt, 1992, ja, glaube ich, vor so einer Pornoparty oder was das war. Und an derselben Location war dann Trump und Epstein wieder, ein paar Jahre später, glaube ich sogar mit Prinz Andrew und so. Also es sind so viele Details, ja, die man da nachlesen kann. Aber es hieß, nein, der wurde nur mal kurz gefilmt mit dem und Trump hat dann gerochen, dass der böse ist und hat ihn dann blablabla. Also reines Wunschdenken, ja, so richtig so eine Mischung aus Sektenanhänger und halt einfach nur Panik, weil die Leute einfach das nicht wahrhaben wollen, wie es halt wirklich aussieht. Dass halt kein Trump kommt, um dich zu retten. Dass kein Putin kommt, um dich zu retten. Keine Republicans. Das heißt, die Leute werden da, also die drohen ja da in Depressionen zu verfallen, wenn sie sich da nicht regelmäßig bespaßen lassen von irgendwelchen Influencern mit diesem Gelüge da. Und dann habe ich noch eben mal ausge... mal aufgeführt, habe ich hier nochmal aufgeführt, also welche anderen Leute im Umfeld von Trump mit Epstein zu tun hatten. Also das war dann, also da hatten wir dann, also da hatten wir dann Dershowitz, ja, den Staranwalt Alan Dershowitz. Dershowitz hat Jeffrey Epstein vertreten. Ja, also Dershowitz hat Epstein vertreten und Dershowitz ist sehr nahe an Trump. Ja, und Dershowitz wurde selber sogar beschuldigt, hat sich natürlich dann gewehrt und so. Dershowitz verteidigte auch lautstark Prinz Andrew, der sich dann aber einigen musste. Tja. Dann Kavanaugh, also Brett Kavanaugh, der dank Trump im obersten Gerichtshof landete, trotz an Sexanschuldigungen gegen ihn durch mehrere Frauen. Also Brett Kavanaugh landete dank Trump im obersten Gerichtshof, arbeitete früher für den Anwalt Kenneth Starr, der wiederum Jeffrey Epstein vertrat. Und Ex-Präsident George W. Bush hat sich dann eingesetzt, dass halt Kavanaugh da auch im obersten Gerichtshof landete. Kavanaugh machte seinen Abschluss oder seine Abschlüsse an der Yale University, war anscheinend in der Geheimgesellschaft in Yale und war dann so nah an den Bushes, also es kann sich hier wahrscheinlich sogar um Skull and Bones handeln, eine der gefährlichsten Gruppierungen Amerikas. Und ja, Kavanaugh diente als Staff Secretary im Executive Office von Präsident Bush und so weiter und so fort. Kavanaugh hatte noch Sachen vertuscht anscheinend für die Clintons. Und trotzdem meinten dann Leute, oh, Trump als Präsident war ein Clean Break. Trump war alles neu, alles anders. In Wirklichkeit war das ganze Personal eigentlich typisch Republican und auch halt verbunden mit den Bushes. Dann haben wir Alexander Acosta. Der war auch wichtig, um halt Epstein das milde Urteil damals zu verschaffen. Und Acosta wurde dafür Trumps Arbeitsminister und hat sich dann später gerechtfertigt. Ja, es wurde ihm zerpflückt wegen halt wichtigen Sachen. Er darf es nicht so laut sagen und so. Und dann hatten wir noch Sigal Mandelker, das ist eine Frau. Epstein bekam seinen ersten Soft-Deal mit den Staatsanwälten durch den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Sigal Mandelker, eine Frau. Und im März 2017 nominierte Präsident Donald Trump Mandelker für die Position des Unterstaatssekretärs des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung. Ging sehr viel um den Iran, um diese Sanktionen halt eben aufrechtzuerhalten gegen den Iran und zu überprüfen, dass sie nicht unterlaufen werden. Also es hätte natürlich dann Sinn gemacht, dass halt also Sigal Mandelker solche Personen wie Epstein benutzt, um halt irgendwas zu ermitteln. Also man benutzt Epstein als Informant in Bezug auf den Iran und im Gegenzug bekommt Epstein halt Schutz. Ja, heißt jetzt nicht, dass Sigal Mandelker unbedingt verbrecherisch sei und vom linken bösen Deep State sei und so. Nee, wurde ja von Trump auch ernannt. Es ist halt so, wie es ist. Also kannst du jetzt nicht diese einseitig diese Epstein-Karte spielen und sagen, mit der Razzia und der Richter und so und aber wir vergessen mal alles, was mit Trump und seinen Leuten da zu tun hat und Epstein. Das geht so nicht. Ja, du kannst meinen, mit dem Gelüge da irgendwie kurzfristig was zu erreichen, irgendwelche Idioten da draußen zu begeistern und zu mobilisieren, aber es wird sich halt immer wieder negativ für die Bevölkerung auswirken. Also bald in vielleicht 2 Wochen oder so kommt das neue Buch von Whitney Webb zu dem Epstein-Fall. One Nation Under Blackmail. Also mein Vertrauenslevel gegenüber der Autorin Whitney Webb ist so mittelprächtig. Also Fähigkeiten hat sie durchaus. Aber sie fing halt irgendwie an mit gewöhnlichem linken Investigativzeugs, wie viele. Sie macht das noch nicht lange genug. Und dann später klangen ihre Sachen sehr nach Birch Society, also ein bisschen nach Standard-Verschwörungsmedien, ja. Das heißt, viele, die ihr Zeug lesen, glauben dann, das will halt eben diese Fantasievorstellung bestätigen von den Weisen von Zion, ja. Das ist halt irgendwie diese jüdische Mafia mit Geheimdienst-Methoden, ja, also halt Wexner und diese Mega-Gruppe und die Bronfmans und so. Also halt teilweise geht das ja auf Mafia, auf die jüdische Mafia zurück, die halt dann Alkohol geschmuggelt hat damals. Ja, und diese Mafia-Kreise hätten dann irgendwie alles unterwandert in Amerika und würden dann alles Mögliche kontrollieren. hätten dann Leute kompromittiert mit halt Sex, mit Minderjährigen, wurde dann gefilmt von Epstein und so. Also, wenn man das, also viele, die das lesen von Webb, die fühlen sich dann bestätigt in ihrer irrigen Sichtweise, ja, dass halt irgendwelche jüdischen kleinen Familien da das gesamte Anglo-Empire, also dass das jüdische Kleinstfamilien das gesamte Anglo-Empire gestohlen hätten. Also ab den 1800ern irgendwann. Ja, kompletter Schwachsinn. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie Whitney Webb das sieht. Ich meine, wenn man sich das anguckt, du siehst eigentlich immer die amerikanischen, britischen Geheimdienste und so. Also diese üblichen diese Anglo-Geheimdienste, die hatten immer das Heft in der Hand und rekrutierten halt dann auch verschiedenste Mafia-Leute, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ja, und alles überlagert sich mit dem Geheimdienst, mit der Geheimdienstebene. Das heißt, Webb schreibt jetzt dann über Wexner und eine Wexner-Gruppe. Wexner lieferte ja das Vermögen dann, was Epstein verwendet hat. Also da ging es halt um so neue jüdische Führungsfiguren und man wollte dann alles aufsammeln, was irgendwie bedeutsam ist und halt irgendwie einwickeln in diese Geheimdienstsphäre. Und dann gibt es auch genügend amerikanische Gruppen, die dasselbe machen. Auch dieses Young Leaders Program von der World Economic Forum und so, das ist immer das Gleiche. Man sammelt Talente ein und verwickelt die dann. Und irgendwann meint jeder, er arbeitet für den Geheimdienst oder er hat irgendwelche besonderen Aufgaben. Ja, also es ist eine ganz typische Vorgehensweise für dieses Anglo-Imperium und da lernen wir jetzt anscheinend noch mehr in dem neuen Buch. Ja, und dann irgend so ein Wexner, so eine Wexner-Gruppe, so eine Talentschmiede hat dann mehr und mehr gearbeitet zusammen mit dem World Economic Forum Young Leaders Program. Okay, und da gibt es eben diesen alten Videoausschnitt von Klaus Schwab, wo er über dieses Young Leaders Programm eben spricht und er nannte dann Namen wie Merkel und Putin. Und die seien alle Young Global Leaders geworden von dem World Economic Forum. Putin? Ja, und dann halt. Er meinte dann, wir penetrieren die Kabinette weltweit von den Regierungen. Also Trudeau in Kanada, Argentinien und so. Also halt ganz, ganz seltsam, dass er halt so eine Sprache verwendet. Oh, wir penetrieren, wie infiltrieren die? Also. Mit unserem Programm. Ich meine, muss halt genauer nachhaken, welche Netzwerke das alles sind. Und der Clip war von einer 2017er Diskussion zwischen Klaus Schwab und David Gergen. Gab es nicht mal die Konfrontation David Gergen und Alex Jones, wo dann Alex erstmal so ein paar normale Fragen gestellt hat, so hey, bla bla hier und da. Und dann so, hey, wie ist das mit dem Bohemian Grove? Rennen die da wirklich nackt rum in Nordkalifornien? Und Jones war ja da eigentlich eingedrungen mit unter falschen, also er tat so, als sei er ein normaler Gast und ist dann in diesen exklusiven Mega-Club rein, Bohemian Grove. Eigentlich die letzte richtige Reportage von Alex Jones im Jahr 2000. Und Gergen wurde dann sofort wütend. Das ist Ambush-Journalism, ja, das ist kein richtiger Journalismus, wenn Sie hier mir solche Fragen stellen. Und Sie sind kein Gentleman und so weiter. Ja, das war noch aus der Golden Era von Alex Jones. Ja, aber jetzt scheint sich ja Alex Jones geeinigt zu haben mit hohen Kreisen. Macht Werbung für die Republicans. Ja, und dann gibt es noch die Kennedy School of Government und die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship und so viele Talentschmieden, um halt jeden zu kriegen, irgendwie, der halt Talente hat und was zu melden hat und von irgendeiner Top-Uni kam. Also bin mal gespannt, was dabei rauskommt bei diesem neuen Buch. Werden das für Sie auswerten? Was davon zu halten ist, ich bin mal gespannt. Dann hatten wir eine Story, die international natürlich auch für Aufsehen sorgte. Und es gab ein paar interessante Reaktionen darauf. Und zwar ging es erstmal vordergründig um 100.000 mögliche nordkoreanische Truppen für die Ukraine. Also da wurde halt im wichtigsten Russenfernsehen drüber gesprochen. Ein russischer Diplomat redete auch von nordkoreanischen Arbeitern für den Wiederaufbau in der Ukraine. Offizielle Ankündigungen gab es noch keine. Ja, sondern da hat halt dieser eine Typ dann gesprochen, der anscheinend mehr weiß als andere oder was. Wurde halt gesprochen, ja, das wären dann 100.000 nordkoreanische Freiwillige, die in der Ukraine kämpfen würden. Also man will das halt so aussehen lassen, als ginge das nicht aus auf von Russland. Und es ginge nicht aus, nicht mal unbedingt offiziell aus von der nordkoreanischen Regierung, sondern das seien wirklich Freiwillige. Und ich hatte dann einen Bericht drüber gemacht, okay, klar, es gibt keine offizielle Ankündigung, aber ich warne ja immer vor halt eben solchen Geschichten, dass da dann irgendwann vielleicht chinesische Soldaten hier bewegt werden. Und diese Chinesen-Soldaten kämpfen dann halt, also chinesische Soldaten kämpfen dann halt in der Ukraine, vor unserer Haustür. Und wenn es dann 500.000 Stück sind oder was, bedrohen die dann als nächstes Polen, das Baltikum, Deutschland, Schweden, Finnland und so weiter und so fort. Ja, und es, wenn es jetzt Chinesen sind, ist natürlich dann super heikel. Also dazu bräuchte es noch ein paar mehr Verwerfungen global, was jetzt auch nicht sonderlich weit weg ist. Ja, mit Taiwan und so. Aber es wäre ein cleverer Schachzug, nordkoreanische Truppen zu verwenden. Nordkorea hat sehr viele Soldaten. Und Nordkorea hat auch knapp 200.000 Spezialkräfte. Nordkorea hat sich auch schon öfters in Konflikte mit eingebracht. Das wissen nur die wenigsten. Wäre also nichts Neues. Und die Nordkoreaner haben sehr viel Erfahrung mit halt Artilleriegeschützen, die halt wirklich eine sehr hohe Reichweite haben. Ich meine, damit sichern sich die Nordkoreaner ja ab gegenüber den Süden, ja, mit dieser Long-Range Artillery. Ja, und wie gesagt, es gab natürlich, also man hat dann schon gemerkt, auch international, die Leute gruseln sich vor dem Szenario. Also wenn halt dann kommunistische Soldaten, richtige kommunistische asiatische Soldaten hier in Europa rummarschieren und kämpfen. Also da fürchten sich halt Leute im Mainstream davor, da fürchten sich irgendwie Linke davor. Es würde ja auch dann politisch natürlich einen Skandal bedeuten, wenn halt bei uns zum Beispiel die SPD an der Regierung ist. Und also eine linke Partei ist an der Regierung bei uns. Und man hat dann so lange hier die Russen gefördert mit Pipelines und man kam dem Ostblock so entgegen. Und dann marschieren Kommunistensoldaten hier auf in Europa. Gibt's da, ja, was gibt's da für komische Verbindungen? Wer hat da was geduldet? Wer hätte da was eigentlich vorhersehen sollen? War ja nicht schwierig zu erraten, dass die Russen auf asiatische Soldaten zurückgreifen. Wer hat das vielleicht sogar gewollt? Ich meine, es gibt ja irgendwelche hardcore-linken Influencer bei uns in Deutschland, die immer pro Putin waren. Vielleicht ging es ihnen darum. Sie hofften, dass halt dann irgendwann die Kommunistensoldaten kommen. Mit Putins Duldung, also eigentlich auf Putins Befehl. Tja, und viele haben sich dann irgendwie dann breitschlagen lassen, dieses linke Gestusse dann irgendwie zu wiederholen. Aber was ist, wenn dann die Soldaten hier auftauchen? Und dann gibt es halt noch so die Rechten, die dann halt eben dann auch meinten, ja, sie seien so pro Putin und so, man sollte denen entgegenkommen. Was sagen die Rechten? Ja, also jetzt hier in Deutschland oder jetzt in Amerika, was sagen die ganzen Rechten, wenn dann plötzlich kommunistische Soldaten auftauchen in Europa? Also viele haben da eine Panik davor, dass sowas passiert. Und ja, also viele wollen das einfach nicht wahrhaben und deswegen hat man halt viele Reaktionen gesehen. Nein, das kann nicht sein, ich will das gar nicht wahrhaben, ich will das irgendwie wegdrücken und wegreden, weglabern. Also es gab dann zum Beispiel sogar eine Story auf Yahoo News. Yahoo News. Und solchen Plattformen, wo dann irgend so ein Typ zitiert wurde, der meint, ach, das sei logistisch zu schwer. Also da mal 100.000 Soldaten zu bewegen von Nordkorea irgendwie nach Ukraine. Das sei quasi so undenkbar, dass diese Leute da in Züge gesteckt werden. Und halt dann auch die Waffen transportiert werden und die Long-Range Artillery und so. Das sei ja undenkbar. Ich meine, der ganze Ostblock ist voll mit Schienen. Du kannst auch Sachen einfliegen, aber hey, das ist ja so unwahrscheinlich, meinten dann irgendwelche Typen. Und viele wollten halt eben dann genau das hören. Ja, und das, was halt gewollt wird, das wird dann auch eher geglaubt. Also hat man dann Leute gesehen, die das nachplappern, hat man Leute gesehen, die das nachplappern, ja, ah, logistisch zu schwer, kann gar nicht passieren und so. Ach, wirklich? Also es gab dann eine Story in der Publikation The Diplomat. Ja, und da wurde halt eben dann mal erklärt, das ist alles relativ wahrscheinlich und wäre jetzt auch nichts Neues. Also das heißt, Nordkoreaner haben schon gekämpft in Vietnam gegen die Vereinigten Staaten. Dann haben sie gekämpft in verschiedenen Kriegen im Mittleren Osten. Also immer gegen halt diejenigen, die dann von den USA unterstützt wurden. Dann hat Nordkorea auch halt technische Unterstützung geliefert. Also hat Waffen geliefert und Berater geliefert. Also für Kriege in Afrika, dann Krieg zwischen, also alte Kriege zwischen Iran und Irak. Immer wieder haben sich die Nordkoreaner eingemischt. Pyongyang lieferte den Iranern eben auch diese Spezialartillerie und ballistische Raketen. Wir haben jetzt auch erfahren, dass Nordkorea Atomwaffen hat. Richtige Atomwaffen. Und richtige Raketen. Und die könnte man ja irgendwie dann auch gegebenenfalls in diese teilen mit diesen neuen Pseudo-Teilrepubliken in der Ukraine, die von Russland erobert wurden. Ja, und diese neuen Pseudo-Republiken da in der Ostukraine und im Süden, diese neuen Pseudo-Republiken in der Ukraine, das sind ja keine UNO-Mitgliederstaaten. Also muss man sich da auch nicht an diese UNO-Sicherheitsrat-Resolutionen halten. Also man muss sich nicht beteiligen an Sanktionen gegen Nordkorea. Diese neuen Pseudo-Republiken können also dann handeln, wie sie wollen, mit den Nordkoreanern. Das heißt, Arbeiter werden geliefert, Waffen werden geliefert, Wiederaufbauhilfe, hier Raketen, Artilleriesysteme, KN-09, KN-25. Also fast niemand hat Sachen mit höherer Reichweite. Also eine höhere Reichweite als die russischen Waffen, höhere Reichweite als die amerikanischen HIMARS-Systeme. Nordkoreanische Artillerieoffiziere haben auch gedient mit der syrischen Armee im Libanon-Krieg und. Nordkorea verfügt über eine sehr große Spezialeinheit, sehr hohe Spezialkräfte, also 180.000 bis 200.000 Mann. Und solche Spezialkräfte aus Nordkorea wurden auch eingesetzt schon in Syrien in den 2010er Jahren. Und es hieß, die waren echt gut auf dem Schlachtfeld. Also es ist schon eine ernste Sache. Dann gab es Newsweek mit einem Artikel. Und sie haben das so als Faktencheck halt eben beschrieben, ja. Also wurde jetzt wirklich angekündigt, dass 100.000 nordkoreanische Soldaten da irgendwie kommen werden? Nein, das wurde nicht öffentlich angekündigt. Das wurde auch in den Berichten so nicht gesagt. Sondern man hat eben gesagt, okay, es gibt diese Diplomatenäußerungen über halt nordkoreanische Arbeiter für die Ukraine. Es gibt die Ankündigung im Russenfernsehen, im wichtigsten Russenfernsehen von halt 100.000 Soldaten. Newsweek hat halt dann hier nochmal genau aufgelistet, was ist jetzt was. Er hat ein paar weitere Informationen geliefert. Also es gab einen Bericht in russischen Medien oder sogar einer russischen Nachrichtenagentur namens Regnum. Da gab es eben so einen Artikel vom 2. August. Und der Artikel zitiert einen russischen Parlamentarier. Und der bezieht sich halt auf Nordkorea. Nordkorea hätte das angeboten. Mit diesen 100.000 Soldaten. Ja, und dieser russische Parlamentarier hat eben darüber gesprochen, was er da zu wissen glaubt, darüber gesprochen in der Duma. Also kann man jetzt halt alles nicht so einfach hier sich wegwünschen oder wegreden. Sergei Mironow Sergei Mironow wird hier zitiert mit den Worten. Mit den Worten, ich glaube, dass das, ohne zu übertreiben, ein historischer Moment ist, also in Bezug auf jetzt befreiten Donbass-Republiken da und in der Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea. Juhu. Ja, und dieser russische Artikel hat eben dann noch darüber gesprochen, halt über diese 100.000 Soldaten. Pyongyang kann seine taktischen Einheiten senden an den Donbass und als Gegenleistung kriegt man dann Getreide und Energie und so. Tauschhandel. Und dieser Korotschenko, der sich dann im Russenfernsehen auch dazu geäußert hatte, der wurde nochmal interviewt von der russischen Zeitung MK. Er hat dann halt das, was er vorher gesagt hat, nochmal gesagt, aber natürlich dann betont, es gibt noch keine offizielle Ankündigung, was das anbetrifft. Ja, also Wiederaufbau Ukraine, Soldaten und so. Ja. Also, kann man leider nicht einfach so wegwischen. Oh, geht nicht, logistisch unmöglich. Oder was haben wir auch noch für Ausreden gehört? Ja, die Nordkoreaner würden nichts taugen, die Truppen können irgendwie nichts und so. Also der Wunsch bei den Leuten ist irgendwie immer Vater der Gedanken. Ich berichte, wie die Dinge wirklich sind. Es ist eigentlich selten so, wie ich es mir wünsche. Ja, irgendeiner meinte letztens in den Kommentaren, du kotzt mich an und ich so, das ist gut so, das ist wichtig so. Es würde ja verkehrt laufen, wirklich verkehrt laufen, wenn irgendwie die Leute dauernd happy sind. Ja? Über solche Berichte. Ja, also ist ja nicht mehr viel zu unterscheiden von den alten Tagen der Sowjetunion. Also KGB-Leute, die halt also KGB-Leute, die den Kreml jetzt beherrschen, Russland beherrschen, führen die Komsomol wieder ein, diese Jugendorganisationen, diese komplette Vollsekte und man hat immer noch beste Beziehungen hier zu China und Nordkorea und man nutzt jetzt halt dann koreanische Soldaten vielleicht in der Ukraine und tauscht dann Güter. 1,3 Millionen aktive Soldaten hat Nordkorea, viertgrößte Militär der Welt. Weitere 600.000 dienen als Reservesoldaten. Ja, und das könnte halt eben nicht nur ein Schlag sein, den Nordkorea letztendlich den Amerikanern verpasst damit, sondern man würde halt dann international auch als Player erscheinen auf der internationalen Bühne und Nordkorea könnte halt eben dann mehr und mehr verwendet werden für verschiedene Sachen. Wie ich ja gesagt habe, der Großvater des derzeitigen Diktators von Nordkorea, der Großvater wurde von dem Geheimdienstchef Beria von den Sowjets hier Stalin persönlich empfohlen als neue Marionettenregierung und es ist halt eben untypisch, es wäre völlig untypisch, wenn Russland die Kontrolle abgegeben hätte im Laufe der Zeit über Nordkorea. Wahrscheinlich steuert Russland Nordkorea. Und man verwendete halt, also hier in diesen ganzen Reporten, die wir da gesehen haben, und so, da wurde immer wieder explizit eine kommunistische Argumentation verwendet. Also das heißt dann, die Nordkoreaner seien ja perfekt, um halt eine antifaschistische Aktion zu machen in der Ukraine gegen diese ganzen vermeintlichen Nazis dort. Und trotzdem erzählen dann irgendwelche Torfköpfe, ja, der Putin ist konservativ geworden, Russland ist jetzt kritisch, christlich konservativ und das unsere Verbündeten gegen den Weltkommunismus und so. Was ein Blödsinn. Also ich meine, es ist jetzt wirklich nur eine Option, die Russland da hat. Und es hat auch natürlich dann Nachteile, wenn man diese Option nutzt. Also man kann dann wahrscheinlich sein globales Marketing als konservativ, kann Russland dann vergessen. Ja? Und es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Das heißt, wir wissen, was diese Optionen sind. Wir können vieles, was geheim ist, erschließen. Wir können jetzt bloß nicht sagen, welche von diesen Optionen wann genau eingesetzt wird. Dafür fehlt uns der Einblick in diese höchsten Ebenen. Aber man darf auf keinen Fall überrascht sein, wenn solche Sachen passieren, wenn halt solche Optionen da eben hier genutzt werden. Ja, also wer da überrascht ist hinterher, der ist kein Profi. Sorry, ist einfach so. Das hätte auch der BND längst wissen müssen, hätte auch vor Jahren schon warnen müssen, vielleicht die Bundesregierung, vielleicht hat der BND gewarnt und wurde ignoriert, wir wissen es nicht. Ja, dass halt einfach da dieses Potenzial da ist, dass die Russen halt eben dann Hunderttausende koreanische Soldaten dann aufbieten können. Ja, und das würde ja dieses Machtgleichgewicht in Europa und die Situation in Europa komplett verändern. Ja, wenn dann halt hier so viele frische neue Truppen sind. Und dann ist Polen bedroht und die Finnen und die Schweden und letztendlich dann auch wir Deutschen. Halleluja. Halleluja. Ja, Putin hat es ja bisher vermieden, eine Massenmobilisierung oder Großmobilisierung anzukündigen, weil die Russen, die Bevölkerung ist eh so klein und die haben keinen Bock, da in den Krieg zu ziehen, also lässt man halt lieber irgendwelche Koreaner kämpfen. Tja. Also man braucht nicht mal irgendwelche Topquellen hier in Nordkorea. Also der BND oder was, die brauchen ja nicht mal Topquellen in Nordkorea. Ja, also man braucht keine Spionage-Meisterleistungen. Ja, man muss einfach nur im klimatisierten Büro in Pullach da halt eben eins und eins zusammenzählen können, ja, sich zusammenreimen können, was halt eben dann alles passieren kann. Und dann hätte man dementsprechend die Bundesregierung warnen müssen. Ja, dass halt einfach da noch viel krasseres Zeug auf uns zukommt, als jetzt nur in Anführungszeichen eine Gaskrise und irgendwelche Einsparungen und irgendwelche Nachzahlungen oder sowas. Ja, da kann noch viel, viel mehr passieren. Hier, der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, sagte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS, ja, ist doch alles supi, wenn diese neuen Republiken da Beziehungen aufbauen zu den Nordkoreanern, Wiederaufbau, bla bla bla. Ganz, ganz toll wird das hier eben geschildert. Also wir bleiben natürlich an der Geschichte dran. Ich empfehle Ihnen eindringlich mein Buch Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Ja, wir haben jetzt auch irgendwie erfahren, dass Kim Jong-un irgendwie krank wurde, hatte hohes Fieber, anscheinend Covid. Und irgendwie macht man jetzt dann wieder Gott und die Welt dafür verantwortlich, dass dann doch Covid ausgebrochen ist in Nordkorea. Wie ich irgendwie darauf hingewiesen habe, die Krankheit Covid, das Virus SARS-2 erfüllt wesentliche Eigenschaften einer biologischen Waffe. Das heißt, biologische Waffen sind jetzt nicht nur wie im Hollywood-Film diese Killerseuchen, sondern halt eben auch Sachen, die halt einfach also eine Biowaffe kann auch wenig tödlich sein, sondern sie muss halt bloß den Gegner lahmlegen. Also Leute können nicht richtig arbeiten, zeitweise für Monate, Konzentrationsstörungen durch Covid, Leistungsschwäche, ja, Leute sind schnell erschöpft und so. Gefäßschäden, dann höhere Anfälligkeit für Herzinfarkte und Schlaganfälle und so. Also man kann einen Haufen Schaden anrichten durch so einen Erreger und das klassifiziert halt unter anderem eine Biowaffe. Ob das gezielt eingesetzt wurde oder nicht, das wissen wir bis zum heutigen Tag nicht. Das kann natürlich sich auf einer Pelzfarm entwickelt haben oder auf dem Fleischmarkt oder es kann sich entwickelt haben oder es wurde vielleicht irgendwo gefunden, in ein Labor gebracht und ist aus dem Labor abgehauen. Möglichkeiten gibt es viele. Wir haben diese ganzen Möglichkeiten genau dargelegt und verfolgt. Verfolgen das auch laufend. Also kann auch irgendeine Islamistengruppe sein, die sich gedacht hat, ja, wir schwächen jetzt die ganze Welt. Wir schwächen die Chinesen mit ihren dichtgepackten Bevölkerungen. Wir schwächen die Amis, die halt sehr übergewichtig sind. Und wir schwächen Europa, wo die Leute sehr alt sind und so. Viel Herz-Kreislauf-Beschwerden. Ja, man schwächt die ganze Welt, um halt einfach dann mehr aufholen zu können gegenüber den Supermächten. Kann sein, dass eine Islamistengruppe dahinter steckt. Und die nehmen den neuen Virus aus irgendeiner Fledermaus aus Pakistan oder was und verbreiten diesen neuen Virus dann absichtlich in dem Fleischmarkt in Wuhan, damit die Leute rätseln, kommt das vom Fleischmarkt, kommt das aus dem Wuhan-Labor und so. Ja, und man hätte dann vielleicht hier einfach den Chinesen etwas untergejubelt. Kann auch sein. Das heißt, wir haben da eine richtig gute Berichterstattung geleistet, haben den Leuten gesagt, was diese Optionen sind. Welche das genau ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, das gehört einfach dazu, hier transparent zu sein. Wir haben nicht Top-Agenten in China. Wir haben nicht Top-Agenten in anderen großen Ländern. Wir können viel, viel geheimes Zeug erschließen und rekonstruieren. Aber halt natürlich lange nicht alles. Ja, und es ist halt eben dann ehrlich und transparent zu sagen, bestimmte Dinge können wir nicht leisten, sind ungeklärt. Ja, anstatt halt irgendwie so einen Eindruck zu, den falschen Eindruck zu erwecken, man wüsste genau, was los ist. Also es war ja diese Influencer-Fraktion, also diese absoluten ungebildeten Torfnasen, die dann halt, was ich meistens nie ein Buch gelesen hatten, geschweige denn irgendwie 50 oder 100 über Spillovers und biologische Waffen und biologische Kriegsführung und Biosecurity und so. Sondern die haben einfach dann erzählt, ja, sie hätten den Fall nach 5 Minuten gelöst. Ist eine Fake-Pandemie, der Virus sei total harmlos, man solle sich dem Virus aussetzen. Man könne diese Pandemie durch Labern wegmachen. Und natürlich, die Influencer bieten sich selber dann an als diejenigen, die die Pandemie weglabern. Und je mehr Geld du den Influencern gibst und je mehr Aufmerksamkeit, umso besser könnten die dann angeblich diese Pandemie weglabern. Also das war halt eben so der Nepp. Es erinnert so ein bisschen halt an diese Sandy Hook, an diese schwachsinnigen Sandy Hook-Thesen von Alex Jones. Ja. Von wegen Sandy Hook sei komplett gefaked worden, alles sei fake dran gewesen und so. Gab viel bessere und einfachere Lösungen. Also wenn ich die CIA gewesen wäre, wenn ich bösartig gewesen wäre, dann hätte ich einfach halt ein clandestines Netzwerk unterhalten an Psychiatern, so wie halt früher auch mit MK-Ultra. Über dieses clandestine Netzwerk hätte ich mir eben dann junge, verrückte Amerikaner rausgesucht, also gerade junge Männer, und hätte die dann künstlich destabilisiert oder halt von wichtigen Behandlungen ferngehalten, damit die irgendwann durchdrehen. Ja. Einfache Operationen, total illegal, einfach zu bewerkstelligen, leicht zu vertuschen. Aber nee, Alex Jones erzählte dann, die ganze Operation war fake, die haben da alles gefaked, die Schule war fake, die Eltern waren fake, toten Kinder waren fake, alles fake. Nee, ja, so funktioniert das nicht. Also diese Influencer kennen sich nicht mal mit Geheimoperationen aus. Sie kennen sich also nicht, sie sind nicht mal Experten für Geheimoperationen, obwohl sie das immer suggerieren. Also zeigen da erhebliche Schwächen sogar. Das heißt, sie sind nicht mal nur mittelmäßig, sondern die sind richtig gehend schlecht in dem Gebiet, wo sie eigentlich herausragend sein sollten. Und genauso war das halt eben dann auch mit anderen Fällen, wie mit Covid. Niemand, kein Profi würde eine ganze Pandemie faken weltweit und das dann irgendwie koordinieren müssen. Mit 150 Ländern und wirklich Zehntausende, Hunderttausende Leute wären totale Mitwisser, direkte Mitwisser. Also funktioniert das nicht. Ja, du kannst so einfach irgendeinen neuen Virus loslassen. Niemand findet jemals raus, wer das losgelassen hat. Und dann hast du einfach ein Virus in Zirkulation, den man nicht ignorieren kann, den man nicht weglabern kann. Du brauchst halt eben dann Masken und Abstand und Impfungen und so. Die Impfungen, ja, hängen dann dem Virus hinterher, weil der Virus sich weiterentwickelt. Ja, und der Virus ist halt eben so fies, dass eine Impfung halt nicht jahrelang ausreicht, wie bei anderen Erregern. Ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn man geimpft wird von einem Konzern oder mit einem Produkt von einem Konzern, der gegebenenfalls sich auch beteiligt hatte an einem amerikanischen Biowaffenprogramm. Aber diese Bereiche überschneiden sich sowieso komplett. Ich habe das den Leuten auch immer wieder gesagt. Das heißt, wenn du deine Computer benutzt, bist du abhängig von einem militärisch-industriellen Komplex und von Microsoft, dann ARPA und so oder DARPA. Wir benutzen ständig Sachen von heiklen Konzernen. Ja? Und du kannst nicht alles wegboykottieren. Also wenn halt die absoluten Covid-Aktivisten, Sektierer, wenn die jetzt halt dann irgendwie meinen, sie wollen richtig konsequent sein. Internet aus, alle Computer weg, alle Handys weg, 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 weg. Keine Autos mehr, ja, weil es sind ja auch fiese Großkonzerne. Und so weiter und so fort. Also kannst du eine Höhle ziehen, ja. Und dann hatte ich... Ja, ich meine, also diese Covid-Thesen, die da rumgeschmissen wurden, ja, so ungefähr so, als würde irgendjemand sagen, 9-11, no World Trade Center. Also das World Trade Center sei fake gewesen an 9-11 und alles sei fake gewesen. Die ganzen Toten seien gar nicht tot, diese 3000 Leute, die wurden alle gefaked und alle Leute vor Ort waren gefaked und haben mitgemacht bei der Verschwörung. Totaler Schwachsinn. Ja, und dann habe ich letztens mal erklärt, ich war ja mal 2009 in Panama bei so einer Stiftung, die halt sich einsetzen wollte für medizinische Freiheiten, für mehr Freiheit und Sicherheit in der Ernährung. Gerade mit den ganzen Gesetzen, das war ja so wichtig. Also damals war das Thema Codex Alimentarius, diese riesigen, umfangreichen Gesetzeswerke, ja, wo kein normaler Mensch mehr dann durchblickt und alles... ist dann in den Händen von diesen Megakonzernen. Ja. Die Getreideproduktion, die Lebensmittelproduktion, Zertifizierung, Zoll, alles in wenigen Händen. Und diese Stiftung war halt eben ein Reinfall, weil praktisch alles im alternativen Spektrum ist leider ein Reinfall. Aber diese Stiftung war halt eben dann auch super krass gegen Impfstoffe und hat dann gesagt, ja, kommt hierher, also ich und meine dann spätere Frau, Kommt nach Panama und so. Also haben dann natürlich auch noch Wert drauf gelegt, dass wir da halt uns nicht impfen lassen. Und ich wurde dann am Ende von dem Trip halt so krank, das können zwei, drei Erreger gleichzeitig gewesen sein. Also es ging ja irgendwas rum über Amerika damals. Dann alle möglichen lokalen Sachen, die rumgehen, über die Insekten, über die Moskitos. Dann was weiß ich, was sonst noch irgendwie endemisch ist. Also ich war also so krank, war ich im Leben noch nicht. Das war wirklich lebensbedrohlich. Und hatte dann jahrelang ein beeinträchtigtes Immunsystem. Also wenn du halt dann eben falsche Entscheidungen triffst, ja, dann die Konsequenzen zu tragen, das kann wirklich jahrelang gehen. Ja, also mein Immunsystem war dann jahrelang kompromittiert. Dann hatte ich eben noch diese Allergie auf bestimmte Pollen. Das heißt, irgendwie das ganze Bronchiensystem, da entstehen richtige Entzündungen wegen den Pollen. Wenn man das nicht behandelt in der starken Ausprägung und wenn man da halt eben sich noch was zusätzlich einfängt, so wie Covid, was auf die Lunge geht, dann kann man richtig böse Lungenschäden kriegen. Wir kennen auch Leute mit richtig, also junge Leute mit bösen Lungenschäden durch Covid. Und du hast dann hinterher eine kaputte Lunge wie so ein 80-jähriger Kettenraucher. Und ich hatte eben dann, bin mal richtig tief eingestiegen in diese Impfthematik, hatte ja vor Covid ein Buch veröffentlicht über halt die ganze Wissenschaften, die Royal Society und die Geheimdienste und die Biologie und so. Und hat dann auch das Buch gelesen von Dear heißt er, glaube ich, mit wo er halt eben dann diese Impfkritiker auseinandergenommen hat, die dann so berühmt wurden, was für Hochstapler das waren. Und dann hatte ich mich natürlich dann entschlossen, mich halt gegen Covid impfen zu lassen. Und es war ja von vornherein klar, dass der Virus sich weiterentwickelt, dass seine Impfung nicht jahrelang hält, dass die Impfung dich nicht schützt vor jeder Infektion und jeder Erkrankung. Gibt es überhaupt keine Überraschungen in dem Sinn. Ja? Also wenn ich da mir irgendwas eingefangen hätte, aus mal irgendwie aus wegen Aktivistengründen, ja, und dann hast du halt zwei, drei Probleme gleichzeitig und dann bist du voll geschädigt. Und es gab viele, auch bekanntere Covid-Aktivisten, die dann gestorben sind, die rotzekrank wurden. Und jetzt haben wir eine neue Studie von Yale-Forschern, wo halt eben dann gesagt wird, selbst wenn du einen relativ milde erscheinenden Verlauf hast von Covid oder einen mäßigen Verlauf hast von Covid, das kann richtig böse Schäden verursachen, die du erstmal vielleicht gar nicht so richtig bemerkst. Das Zeug geht in dein Gehirn, zentrales Nervensystem. Alle möglichen Organe und so. Das heißt, alles, was letztendlich Kriterien erfüllt einer biologischen Waffe. Und die Experten in dieser Studie, finden den Link auch auf recenter.com, diese Experten sagen, das ist ein Massenevent gewesen, Covid, was Leute außer Gefecht gesetzt hat. Also es ist wie ein massiver Flurschaden entstanden. Also gerade auch in Amerika, die ganzen Toten und dann halt eben dann die Folgeschäden. Also Millionen Leute können nicht richtig arbeiten. Ja, und werden dann nicht einfach so ewig krank geschrieben. Die kriegen das nicht einfach so alles ersetzt. Das ist ein Riesenproblem, das auseinanderzuziehen. Wer gilt jetzt als behindert? Wer kann oder muss in seinem Job gehalten werden? Auch wenn man da nur noch ein Viertel der Leistung bringt wie vorher. Wer kann jetzt gefeuert werden? Millionen Leute betroffen und die Gefäßschäden können sich dann in den nächsten Jahren halt ausweiten zu halt noch mehr Herzinfarkten, noch mehr Schlaganfällen und so. Also ein riesen Flurschaden, der da entstanden ist. Und es heißt halt eben dann auch, Kreuzwirkung, also Epstein-Barr-Virus, den ja fast jeder hat und da noch Covid dazu und so, das erinnert alles, sagen die Forscher, an dieses chronische Erschöpfungssyndrom, Chronic Fatigue. Also, das heißt, Schäden, die im Körper angerichtet werden, die sich dann später vielleicht erst auswirken. Die erzählen dir das genau im Detail hier. Hochregulation der Zytokine in der Gehirnrückenmarksflüssigkeit hier in Tierversuchen. Also Hippocampus, Teil des limbischen Systems. Verringerung der Nervengeneration, signifikanter Verlust der Oligodendrozyten, die die Nerven schützen und die Produktion des Myelins unterstützen, das die Nerven bedeckt. Deutliche Reduktion myelinisierter Axone festgestellt, was sicherlich die Kommunikation im Gehirn beeinträchtigen würde. Ich hatte das ja kürzlich auch mal angesprochen. Also ich hatte vor, ich weiß, ein paar Wochen oder was hatte ich mal irgendwie eine Woche lang Covid. Ja. War jetzt an sich ein leichter Verlauf. Also ich war einen Tag habe ich nur gepennt. Ja. Am nächsten Tag, ja, Multi-Espresso reinfahren, kannst du wieder arbeiten oder halt noch eine Ibuprofen oder was eingeschmissen, dass das Fieber runtergeht, bam, kannst du wieder arbeiten, ja. Also, ist jetzt nicht das, ja, es ist weder das eine Klischee noch das andere, ja. Das heißt, so die Republican Types meinen ja immer, oh, jeder, der tough ist, braucht keinen Schutz vor Covid und der übersteht das und Männer haben kein Problem mit Covid. Ja, und das andere Klischee ist halt so die jämmerlichen Linken, die dann irgendwie halt einfach nichts aushalten würden und so. Aber es ist halt völlig individuell, wie viel Zeug hast du abgekriegt von jemand anderem? Bist du geimpft? Wenn ja, wie oft? Zig andere Faktoren spielen damit rein. Und man hat eben dann gemerkt, ja klar, ich hatte schon üblere Krankheiten als das, vor allem üblere Verläufe, aber dieses SARS-2 ist nicht ohne. Also ich hatte dann mal für ein paar Stunden an dem einen Tag so richtig Covid-Brain. Und das ist für mich halt völlig ungewohnt, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Zustand wochenlang oder monatelang anhält, das wäre ja absolut vernichtend. Ja. Und sowas, also dieses Covid-Brain hatte ich noch nie. Müdigkeit bei anderen Grippen, ja, klar. Ja, und dieses, du bist irgendwie total fertig und so, bist dann auch halt kognitiv ein bisschen eingeschränkt. Kein Ding. Aber dieses Covid-Brain, das sowas hatte ich noch nie. Total neu und man sollte sich halt da nicht unbedingt ungebremst diesem SARS-2 aussetzen. Ich weiß, das ist halt eben eine absolute Glaubensfrage. Es ist natürlich dann auch für mich nicht leicht gewesen, dann praktisch einen Konzern zu vertrauen, ja, diesen heiklen Konzernen zu vertrauen. Aber let's face it, wir verwenden auch Computer, wir verwenden Internet und es handelt sich halt um öffentlich bekannte Impfstoffe, die halt weltweit im Einsatz sind. Das heißt, jeder kann die anschauen. Das heißt, wenn da irgendjemand irgendwas Fieses vorhat, ja, würde man das wesentlich besser verstecken als in diesen Covid-Impfstoffen. Und du hast dann einfach nur die Wahl, ja, Impfstoff oder halt den Virus. Und willst du ein bisschen Spike-Protein oder willst du diesen kompletten krassen Virus haben, der dann eben in deinem Körper rumwütet, ja? Das heißt, die Situation ist, wie sie ist. Und wenn Sie da draußen Ihre Informationen zu Covid beziehen, von Telegram, können Sie alles vergessen. Ja, von diesen komischen Ärzten, die dann mal kurzzeitig berühmt wurden, können Sie vergessen. Republican Media können Sie vergessen. Irgendwelche Nachplapperer von Republican Media und Telegram können Sie vergessen. Also Sie werden da absolut schlecht beraten, nicht nur in Bezug auf Covid, sondern eben auch auf Donald Trump und die Russen und alles andere auch. Ja, das ist eine Glaubensfrage und Sie werden da draußen dann regelmäßig eingewickelt von Leuten, die einfach dieses Gemeinschaftsgefühl halt benutzen wollen. Also wenn die dann alle denken, oh, wir ziehen da an einem Strang und wir retten da jetzt irgendwie dann die Welt und so. Das Problem ist wesentlich größer, als die meisten Leute ahnen. Ja, also nicht nur das Empire, in dem wir hier leben an sich, also jetzt dieser NATO-Block, hat eine viel höhere Kontrolle, wie die Leute denken, als das den meisten bewusst ist. Also es langt nicht, dir irgendeine Standardideologie rauszusuchen oder Verschwörungszeug rauszusuchen. Das langt absolut nicht. Das ist alles unter Kontrolle. Dann mögliche Kartelle global. Ja, sieh mein neuestes Buch, Kartell der Supermächte. Das ist auch eine Sache, das wollen die meisten nicht wahrhaben, weil es für sie halt zu gruselig ist, dass die Supermächte eher zusammenhalten, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen. Und was eben dann noch dazu kommt, ist halt, wie kaputt die Leute sind. Und da möchte ich ja in der Zukunft auch mehr dazu machen, halt in unserem Format Recenter Case oder Recenter Mind. Ja, dass man einfach hier gezielt Bevölkerungen sabotiert hat, von einer Generation auf die nächsten, also manchmal mehr oder weniger subtil. Und irgendwann hast du halt einfach dann fast die gesamte Gesellschaft, die halt entweder, wo die Person entweder direkt einen Dachschaden hat oder halt stark beeinflusst ist von Leuten, die einen Dachschaden haben. Also irgendwann hast du fast die gesamte Gesellschaft destabilisiert. Das ist ein Riesenproblem, was jetzt so in seiner Gesamtheit gar nicht so richtig erkannt wird und auch nicht wirklich so zurückverfolgt wird. Aber das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und ein dringendes Problem. Ja, dringender als jetzt die juristischen Belange von Donald Trump, ja, oder irgendwelche anderen Ablenkungsthemen. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Und Wir müssen dieses Problem natürlich dann auch gemeinsam angehen. Das auf vielfältige Arten und Weisen. Das heißt, wir können uns zusammenreimen, mit welchen Methoden wissenschaftlich da Bevölkerungen zerrüttet wurden. Ja, und wir müssen eben dann auch genauso wissenschaftlich sein, um halt eben da dagegen zu steuern. Weil was bringt ihnen denn, ja, irgendeinen Aktivismus, wenn die Leute, mit denen sie den Aktivismus machen, nichts taugen? Ja, wenn einer verrückter ist als der andere. Ja, oder so der Normalbürger, der ist dann so behäbig, so müde, selbst mit einem 40-Stunden-Job dann so platt, dass man keine Energie hat, irgendwie auch nur irgendwie 3 Seiten in einem Buch zu lesen oder sich irgendwie über den Tellerrand hinaus zu bewegen. Ja, keine Energie. Und der Normalbürger ist dann auch so langweilig, weil er halt nie was Interessantes liest und halt dann einfach sich bloß auf die Couch wirft und den Fernseher anschmeißt. Ja, also was nützt ihnen Aktivismus und all dieses Hurra, wenn dann einfach dann die Leute, mit denen sie dann irgendwas machen, absolut nichts taugen? Ich meine, das merken alle Aktivisten irgendwann. Also irgendwelche muslimischen Aktivisten merken irgendwann, holla die Waldfee. Also was da für Verrückte rumlaufen in diesen Zirkeln, ja. Und vor allem in wichtigen Positionen. Oder in Klimaaktivisten-Zirkeln. Also sehr viele Leute, ja, bei diesen Klimaaktivisten sind ja gleichzeitig vegan, haben dann Depressionen, Angststörungen, sind in Behandlung, ja, und kriegen das alles irgendwie nicht mehr gebacken. Und ja, also haben ziemlich einen an der Waffe. Und ja, linke Aktivisten, rechte Aktivisten, Pro-Trump-Aktivisten, also wirklich, du hast es zu tun mit Gruppennarzissmus, du hast es zu tun mit manisch-depressiven Zuständen. Also haben mir Leute gesagt, sie erkannten dann plötzlich ihre Ehemänner nicht mehr oder ihre Boyfriends nicht mehr. Die waren dann so hin und weg von irgendwelchen neuen Q-Drops und haben dann ihre Ehefrauen damit verfolgt. Du musst jetzt den neuen Podcast hören. Und die Frauen meinen dann, nö, sie gehen jetzt irgendwie duschen und dann hält der noch das Telefon in die Dusche rein. Du musst das jetzt hören. Und sind dann schon in so einer manischen, überschwänglichen Stimmung. Ah, bald geht's richtig los, der Sturm. Und Pelosi wird verhaftet und blablabla. Und dann passiert irgendwie so der Kapitolsturm und dann sind die Leute alle total im Boden versunken und halt am Boden zerstört. Und labern dann nur noch von Bürgerkrieg und Bürgerkrieg und schießen, schießen, schießen und der Bürgerkrieg und die Wahlen bringen nichts mehr, weil die Wahlen alle gestohlen sind und die Gerichte, alles ist nur noch korrupt und nur noch Gewalt würde irgendwas lösen und so. Also ein blanker Irrsinn. Psychische Gestörtheit, wo man hinblickt und einfach die Unwille, die Un der Unwillen, irgendwas an den eigenen Problemen da zu verändern. Ja. Also und da gibt es so krasse Forschungen. Also man hat ja, es kam ja raus von diesem O'Neill-Buch an über Operation Chaos von der CIA und solchen Behörden. Man hat dann rumgeforscht an Charles Manson. Also ein Typ, der dann als Kind schon eigentlich verloren hatte mit seinen Eltern und dann auch mit diesen Einrichtungen, wo er dann eingesperrt war, mehr oder minder, missbraucht wurde und so. Und dann hat man an ihm rumgeforscht und man hat ihn anscheinend dann auch eine Weile lang machen lassen, um zu schauen, wie funktioniert das mit der Gewalt und wie funktioniert das mit Gruppenmechanismen und dann schafft plötzlich dieser ungebildete Vollhonk Charles Manson, schafft es dann, neue Leute zu rekrutieren und die mit LSD und den richtigen Worten so zu programmieren, dass die für ihn killen. Und da kam so viel raus an Forschungen, die man dann betrieben hat, ja, über die Menschen wenn sie auf Bildschirme starren, diese bunten Pixel und so und wenn dann Leute ihnen irgendwas erzählen. Also, da möchte ich sehr viel machen drüber, über diese Zerrüttung der Gesellschaft, weil, wie gesagt, was bringt denn sonst Aktivismus, wenn man, ja, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die einfach nichts taugen? Oder die halt einfach dann nicht halt, geistig in der Lage sind, hier jetzt wirklich was zu reißen. Ich meine, was ich schon gesehen habe an oder erlebt habe an verrückten Aktivisten, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Also es sind also am schlimmsten sind die Leute in Führungspositionen, die halt ein Publikum haben, ja, ob jetzt Alex Jones oder andere, das ist wirklich das Schlimmste. Noch ein paar kurze Kommentare von Lesern, Hörern, Zuschauern. Also hier schreibt zum Beispiel Mr. Tarky AK-47 folgendes. Das wird niemals passieren, dass Nordkorea so viele Truppen schickt. Die Nordkoreaner würden sofort desertieren in Europa. Ja, für einen Snickers, für einen Apfel und ein Ei. China kann sich eine offizielle Einmischung nicht leisten. Ende aus. Ja, also das habe ich ja schon beantwortet, ne? Leute sollten von sowas nicht überrascht werden. Dann meinten hier noch Leute, ja, ist noch nichts bestätigt, ist ein Wurf ins Blaue. Naja, so einfach ist das halt eben dann nicht. Also Nordkorea hat schon woanders mitgekämpft. Hier meint jemand, freiwillig entsendet niemand Truppen in ein fremdes Land. Das ist eine Story für das Fußvolk. Ich meine, klar, die Russen stecken dahinter, die nordkoreanische Regierung steckt dahinter. Redside fragt hier, gibt es irgendwelche Hinweise, Propaganda in Nordkorea, dass man Russland seit Jahren immer noch als großen Bruder feiert? Und welche Rüstungsindustrie in der Ukraine, die Russland zerbombt? Das sind zwei Sachen. Das eine ist, da müssen wir mal genauer nachforschen, wie das sich in den letzten Jahren vor allem entwickelt hat. Also was für eine Rolle spielt Russland in der nordkoreanischen Propaganda? Aber ich meine, wenn der gottähnliche Führer in Nordkorea da einen Befehl gibt, ja, an die Spezialeinheiten oder an andere Soldaten, dann folgen die den Befehlen. Vor allem, wenn es dann halt Bonuszahlungen gibt und man holt frisches Getreide rein für das ganze Land und so im Tausch. Die machen das schon. Ja. Nordkorea hat ja auch die Möglichkeit, ein moderneres Regime zu werden. Also, dass man international auftritt und dass man Atomwaffen hat und dass man halt nicht mehr jeden Gedanken so zensieren muss in Nordkorea. Dass man genügend Lebensstandard hat. Also, mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann Rüstungsindustrie in der Ukraine, die Russland zerbombt. Also, es ist anscheinend absolut geheim, was von der ukrainischen Rüstungsindustrie oder rüstungsrelevanten Industrie noch da ist. Es war ja ein riesen Posten, den die Russen gerne haben wollten oder zurückhaben wollten. Und dann gab es ganz dünne, wenige Meldungen. Also irgendjemand hat gesagt, das sei alles zerbombt worden. Dann hat man jetzt ein Video gezeigt, wo irgend so ein Fabrikgebäude ein bisschen brennt. Ja. Aber es ist anscheinend ein Staatsgeheimnis der Ukraine, Betriebsgeheimnis, was ist noch intakt, was kann man gegebenenfalls später weiterverwenden, weil wenn das alles kaputt wäre, dann gibt es für die Russen weniger zu holen und die Ukraine, wenn die Ukraine sich durchsetzen kann, der fehlt dann halt ein elementarer Teil der eigenen Wirtschaft. Ja, und hättest du halt dann zerbranntes Land. Also das ist anscheinend eben geheim. Letztens hat, glaube ich, irgendjemand gepostet aus dem Umfeld von Andreas Umland, hat dann so eine Schätzung gepostet, die habe ich noch gar nicht angeguckt, über irgendwelche, also mehrere Billionen an Wert, der da zu holen sei in der Ukraine. Also das Lithium, Gas, dies, das, ja. Wenn man auch die Bevölkerung mit reinrechnet, die man erobern kann, hat natürlich auch einen riesigen Wert. Also vielleicht lohnt sich das dann für die Russen dann doch. Dann kommentierte jemand unser Video vom Wutwinter direkt in den Knast, wo ich halt eben sage, er macht keine dummen Fehler, vor allem keine Standardfehler. Und hier meint dann Erich, hier schreibt dann Erich folgendes, also ist deine Botschaft, tut nichts, ihr könnt eh nichts dran ändern, bleibt alle regierungskonform auf Linie und zahlt, was euch abverlangt wird. Nö, ich habe den Leuten nicht gesagt, sie sollen nichts machen. Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen nicht die üblichen großen, mega krassen Fehler wiederholen, die immer gemacht werden. Also man rennt wirklich verrückten Leuten hinterher. Dann kommen wieder die Nazis, die jagen dann die Windmühlen von Zion, dann kommen die Reichsbürger und dann ist das alles wieder kaputt. Und dann streiten sich die ganzen Influencer um die letzten Spenden-Euros und so. Jeder hasst jeden, keiner vertraut sich wirklich, alle hassen alle. Übliche Aktivisten-Wahnsinn, ja. Oder es wird einfach Schrott geglaubt, wirklich kompletter Schrott geglaubt und man geht wegen den falschen Gründen oder mit den falschen Forderungen auf die Straße. Ich habe es von Anfang an gesagt, gehen Sie ruhig demonstrieren oder machen Sie ruhig mal Tamtam. Steuern müssen runter, weg mit dieser Energiewende, weg mit all dem Müll. Jetzt zählt die deutsche Wirtschaft. Es zählen Jobs, 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 Produktivität, Produktivität. Ja, und Und gerade wenn Leute halt Masken tragen müssen, gerade wenn halt bestimmte Branchen gefährdet sind durch Covid, müssen jetzt halt dann parteiübergreifend oder halt ideologieübergreifend die Leute geschlossen fordern, mehr Produktivität, mehr Jobs, weniger Bürokratie, also einfach dann ja, die Produktivität erhöhen. Also gab genügend Anlässe und genügend Forderungen, um auf die Straße zu gehen, und diese Forderungen sind auch meistens dann mehrheitsfähig. Aber wenn du halt dann kommst, Covid ist fake. Und wir lieben Putin und wir jagen die Windmühlen, die Unterhosen von Zion. Ich meine, das kannst du dann sehr schnell total vergessen. Und es ist halt eben typisch, wenn du auf elementare Probleme hinweist in Aktivistenkreisen, dann lernen viele Aktivisten oder wollen nichts draus lernen aus den Fehlern, sondern sie maulen dann zurück. Ja, wenn wir jetzt nicht dem hinterherlaufen sollen, dann ist ja alles verloren, wenn wir jetzt hier nicht das. Dann können wir ja gar nichts machen und so. Also immer man denkt immer in diesen absolutistischen Kategorien. Dann meint hier jemand, Hard Red meint hier, mit Q-Anhänger im deutschsprachigen Raum, die Geschichte ist auch durch, denke ich. Und du? Also ich weiß nicht, wie weit verbreitet dieser Q-Unfug in Deutschland, im deutschen Raum ist. In Amerika machen die einfach immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Zum, 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 zum. Ja, dann gab es einige Kommentare halt zu Covid und so. Ja, also Leute, wie gesagt, Leute gucken halt auf Telegram, Leute gucken halt auf Ding rum und so und halten sich dann gut informiert und haben halt eben dann auch den Schaden. Das heißt, sich viele Alex Jones-Anhänger oder was in Amerika, übergewichtig, älter, haben sich nicht impfen lassen, bekamen Fett-Covid, haben wahrscheinlich ihr Leben damit verkürzt, haben halt Folgeschäden riskiert und so und ein Riesenschaden entstanden. Ja, aber niemand will dann Fehler eingestehen, niemand will halt irgendwie dann die Komplexität der Lage ansprechen. Ja, also man bleibt da halt vollkommen dreist. Dann meinte hier Tokugawa, Paul Joseph Watsons Video zu dem der Trump-Razzia ist unterhaltsamer zu dem Thema. Ich habe keine Lust mehr auf ein Weiter so. Ja, aber was hat denn Paul Joseph Watson die letzten 5 Jahre oder 7 oder 10 Jahre gemacht? Schauen Sie auf Paul Watsons YouTube-Kanal. Immer nur wie dieselben Videos gegen Muslime und Schweden und gegen Woke und Linke und so. Jeder Depp kann so einen Content machen. Und es bringt die Leute auch nicht weiter, und die merken das auch inzwischen längst. Und es ist halt beliebig und austauschbar. Dann heißt es hier. Ja, auch so ein Argument hier von Pete, ein Argument, was man auch öfter hört. Ja, aber Trump sei besser als dieses ganze andere Politikergesindel. Erstens mal ist Trump nicht unbedingt besser als andere Politiker. Zweitens hat man wählt einen Präsidenten, kriegt die ganze Republican Party und viele andere Leute. Das kommt also fast nichts eigentlich wirklich auf Trump an. Ja. Also dann hier Splitterzone meckert. Also das heißt, Leute regen sich auf, wenn man eben dann warnt, okay, das wird mit dem Wutwinter ähnlich ablaufen. Kommen die Reichsbürger, kommen die Nazis und kommen die geldgeilen Spendenabzocker und so, und dann ist das alles wieder im Eimer. Ich meine, wie viele Krisen müssen noch passieren, bevor die Leute merken, dass ihre Methodik falsch ist? Ja. Ich meine, wie lang bis eine bestimmte Sache verstanden wurde? 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, es ist zu langsam. Ja, irgendjemand hat dann auch noch geschrieben, ja, aber, die Aktivisten hatten doch die DDR zu Fall gebracht. Und man ging da auf die Straße und auf die Straße und auf die Straße, und das brachte die DDR zu Fall. Und man müsste doch jetzt quasi das alles so anwenden auf die Bundesrepublik. Ich habe gesagt, die Bundesrepublik ist ganz anders als die Bundesrepublik ist ganz anders als die DDR. Ja, die DDR war ein klassisches Regime. Man hatte eine Ideologie, nur die war erlaubt, alles andere war im Prinzip verboten. Und es waren auch nicht die Aktivisten, die die DDR zu Fall brachten, sondern es war halt ausgehandelt worden zwischen Washington und Moskau, das heißt die ganze Transformation des Sowjetblocks. Und da wurde halt in Verhandlungen die DDR aufgegeben. Punkt. Das waren nicht die Aktivisten. Schon mal das eine. Und du kannst jetzt nicht irgendwelche Aktivistentechniken aus DDR-Zeiten, aus DDR-Verhältnissen, einfach so anwenden auf die BRD, auf die Bundesrepublik. Sondern du hast hier halt einfach verschiedene große Ideologien zur Wahl. Aber diese großen Kategorien, auch die Verschwörungskategorien so, links, rechts, Mitte, libertär, das ist alles unter Kontrolle. Und man hetzt die Leute damit gegeneinander auf. Es ist nicht verboten, außerhalb dieser Kategorien zu denken, aber die Standardkategorien sind alle halt dominant. Und die Aktivisten streiten sich in einem System wie der Bundesrepublik, die Aktivisten streiten sich untereinander. Sie bekämpfen sich pausenlos untereinander, anstatt dass sie halt bessere Politiker etablieren und halt neue politische Projekte etablieren, die was taugen. Also einfach nur auf die Straße gehen und maulen, ja, irgendwelche uralten Techniken anwenden, aus einem völlig anderen System, hier anwenden in Deutschland, das haut so nicht hin. Ja. Kannst du dann auch fragen, ja, was haben sie denn gelesen, mein Lieber, über Aufstandstechniken, Aufstandsbekämpfung, Dissidenten, also legale Techniken und illegale Techniken und so. Was haben sie denn gelesen über die Geheimdienste, wie die halt dann Dissidenten unterwandern und in den Dreck ziehen und so, und die Leute lassen das mit sich machen, weil sie immer wieder auf dieselben Fallen reinfallen. Was haben sie denn gelesen dazu? Ja, nix. Ah, Bücher, was bringen denn schon Bücher? Ja. Also, wirklich unglaublich fatal. Das heißt, der Zustand des Aktivismus ist katastrophal, Zustand von alternativen Medien ist katastrophal, und jetzt wird es halt eben dann richtig dramatisch weltweit, es wird halt richtig wichtig und ja, die Leute müssen sich dann entscheiden, ob sie jetzt Trump abfeiern wollen oder Nancy Pelosi. Grauenvoll. Okay, das war's für die heutige Sendung. Wir sind zurück Anfang der nächsten Woche oder whatever, irgendwelche anderen Videos. Schauen Sie einfach auf recenttab.com. Schauen Sie auf shop.recenttab.com. Wir haben ja auch gerade eine große Baustelle. Wir bauen unseren quasi runterneuerten Shop gerade auf. Allerneueste Software, allerneueste dies und das, weil die Technik sich halt immer weit bewegt. Also man muss ja irgendwann auch upgraden. Das haben wir auch, und also wenn Sie Beratung brauchen, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns. Das heißt, manche haben jetzt geduldig gewartet auf ihre ATG-Stromgeneratoren, ja. Teilweise sehr geduldig gewartet und werden jetzt dann eine nach dem anderen ausgeliefert. Bang, 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 ja. Legacy Food, wir kriegen jetzt eine neue große Lieferung Legacy Food rein aus den USA. Das ist das einzige Langsame an Legacy Food, ist halt der Transport von Los Angeles, weil wir keine andere Route kriegen. Also, das heißt, noch laufen die Produktionsprozesse, noch ist halt die Gelegenheit da zuzuschlagen, bevor irgendwie alle zuschlagen wollen. Schauen Sie rein, shop.recenttab.com, auch mein neuestes Buch finden Sie dort. Ich danke für den Support und für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.